ARD Sounds.
We have a plan.
Wir haben einen Plan, der auf der Stärke unseres Militärs basiert. Bis morgen um Mitternacht wird jede Brücke im Iran zerstört sein. Jedes Kraftwerk im Iran wird außer Betrieb sein, in Flammen stehen, explodieren und nie wieder genutzt werden können. Ich meine eine vollständige Zerstörung bis Mitternacht. Und das wird innerhalb von 4 Stunden geschehen, wenn wir es wollen.
And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to.
US-Präsident Trump droht dem Iran mit kompletter Zerstörung, wenn die Führung in Teheran nicht auf sein Ultimatum eingeht und die Straße von Hormuz freigibt.
Um das Ultimatum, das demnächst ausläuft, die Lage im Iran und mögliche Szenarien geht es gleich in dieser Podcast-Folge.
Außerdem beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen des Krieges und der massiven Energiekrise in Europa. Es gibt aber auch einen Krisengewinner. Wer das ist, dazu gleich mehr.
Und wir berichten über einen Angriff in Istanbul in der Nähe des israelischen Generalkonsulats.
Hallo, ich bin Gisela Vormer aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am Dienstag, den 7. April um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Donald Trumps Ultimatum läuft heute Abend um 20 Uhr US-Ostküstenzeit ab. Das ist in Deutschland dann um 2 Uhr in der kommenden Nacht. Er hat eine maximale Drohkulisse aufgebaut und hat dem Iran mit völliger Vernichtung gedroht. Wie ist denn der Stand jetzt?
Also erstmal das Statement von Trump, das wir ganz am Anfang gehört haben, war ja eins vom Ostermontag. Inzwischen hat er sogar nochmal nachgelegt und auf seiner Plattform geschrieben, ich zitiere das mal in der Übersetzung, eine ganze Zivilisation wird sterben und nie mehr zurückkehren. Also eine extreme Wortwahl, um den Druck noch weiter zu erhöhen. Der Iran meldet heute landesweit Angriffe auf seine Verkehrsinfrastruktur, auf Eisenbahnbrücken, das Schienennetz und Autobahnen. In Karaj, das ist eine Millionenstadt westlich von Teheran, ist ein Umspannwerk getroffen worden. Die Folge sind Stromausfälle. In der Nähe von Teheran, da sollen bei einem Luftschlag mindestens 18 Menschen getötet worden sein. Und das US-Militär hat nach Medienberichten wohl auch Ziele auf der iranischen Insel Khark im Persischen Golf angegriffen. Die ist ja strategisch wichtig, weil dort das wichtigste Terminal für iranische Ölexporte ist.
Und gibt es nun nach all dem irgendwelche Hinweise, dass der Iran einlenkt?
Nein, das Regime in Teheran gibt sich nach außen relativ unbeeindruckt. Ein Entgegenkommen, so wie Donald Trump sich das jedenfalls vorstellt, ist bisher nicht erkennbar. Das berichtet unsere Korrespondentin für die Region Pia Masurczak.
Die drohen zurück, könnte man etwas flapsig sagen. Also bei Angriffen auf die Infrastruktur, beispielsweise auf die Petrochemieanlagen im Iran, wird dann damit gedroht, dass man auch Öl- und Erdgasanlagen in den Anrainerstaaten im Golf beispielsweise angreifen könnte. Das ist ja auch in der Vergangenheit bereits passiert. Und bei Angriffen auf Kraftwerke droht man ebenfalls mit Vergeltung. Also da ist zumindest rhetorisch kein Einlenken zu sehen.
Wie sieht es denn mit den Menschen im Iran aus? Wie gehen die mit den Drohungen aus den USA um?
Die Menschen im Iran selbst können sich darauf nur sehr wenig vorbereiten, die Zivilbevölkerung. Es gibt keine Schutzrauminfrastruktur in irgendeiner Form oder ein Vorwarn-, ein Frühwarnsystem beispielsweise. Das heißt, für die Menschen ist die Situation im Grunde genommen wie in den Nächten zuvor auch. Man muss versuchen, sich in dem Moment, wo man Einschläge beispielsweise hört oder Flugzeuge, die über die Stadt fliegen, in Deckung zu bringen, in Kellern beispielsweise. Wie sich das Regime weiter darauf vorbereitet, dazu haben wir keine Informationen, aber es war jetzt in den letzten Tagen und Wochen des Krieges auch so, dass man natürlich versucht hat, mit der Luftabwehr in irgendeiner Form dagegen zu halten, auch wenn das nur sehr wenig Erfolg gezeigt hat.
Wenn Donald Trump nun seine Drohung der vollständigen Vernichtung wahrmacht und das amerikanische Militär wirklich massiv Kraftwerke, Brücken und Meer im Iran angreift, wie sind die Folgen einzuschätzen?
Das hätte massive Auswirkungen. Man muss sich das so vorstellen, dass das Land ohnehin in einer tiefen, tiefen Wirtschaftskrise steckt, schon seit Jahren. Wenn jetzt die letzten Ecken der Produktion, die Versorgung der Zivilbevölkerung auch noch ausfällt, dann hätte das dramatische Folgen, vor allen Dingen für die Zivilbevölkerung. Man muss sich das so vorstellen, es gibt dann bald keine Möglichkeit mehr, Lebensmittel zu kühlen beispielsweise. Krankenhäuser könnten nicht weiterarbeiten, wenn der Strom tatsächlich landesweit ausfiele. Viele Menschen hätten gar keinen Zugang mehr zum Internet. Also auch dieser Rest der Kommunikation nach außen würde dann zusammenbrechen. Das wären schon dramatische Folgen, wenn es in der massiven Form passieren würde, die Donald Trump angekündigt hat.
Die Frage, die sich jeder stellt, ist ja, meint US-Präsident Trump es mit seiner massiven Drohung wirklich ernst? Will er wirklich den Iran dem Erdboden gleichmachen? Oder zeigt seine aggressive, teils unflätige Wortwahl im Grunde nicht auch, dass er selbst innenpolitisch enorm unter Druck steht, zu einem Ergebnis zu kommen?
Das auch. Er steht im eigenen Land unter Druck, das ist wahr. Das zeigen ja die Umfragen in den USA schon seit einiger Zeit. Und die Lebenshaltungskosten, die steigen ja. Und seine Wähler haben ihn, Trump, ja nicht dafür gewählt, um Kriege zu führen, sondern ganz im Gegenteil. Mein Kollege bei Tagesschau 24, Michael Pawelec, hat darüber mit dem Politologen Stefan Bierling gesprochen. Er ist Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg. Lass uns da mal reinhören. Die erste Frage war, klingen Trumps Drohungen realistisch?
Prinzipiell haben die Amerikaner als eine der großen Militärmächte des Planeten die Möglichkeit, die Feuerkraft, das auch umzusetzen. Insofern ist die Drohung durchaus real. Die Frage ist, wir sind mittlerweile in einer sehr politischen Phase des Krieges. Und Trump wird zunehmend verzweifelt, er wird immer nervöser, er setzt Ultimaten, die er dann wieder verschiebt. Und das zeigt, dass die Amerikaner im Moment händeringend nach irgendwelchen Möglichkeiten suchen, den Iran zum Einlenken zu zwingen.
Heißt das auf der anderen Seite, der Iran sitzt am längeren Hebel und kontrolliert die Straße von Hormuz und die USA können nichts machen dagegen?
In der Tat, die Amerikaner, Trump und die Seinen sind relativ blind in diesen Konflikt geschlittert. Sie dachten wohl, der sei innerhalb von wenigen Tagen oder sogar Stunden beizulegen mit einem großen triumphalen Sieg des Präsidenten. Und jetzt sehen wir, dass sobald der erste Schuss gefallen ist, alles politisch nicht mehr wirklich berechenbar ist. Niemand hat damit gerechnet, dass Iran es schafft, wirklich sich so lange zu verteidigen. Das Regime hat alles zu verlieren, das wird nicht aufgeben. Die Straße von Hormuz wurde seit Jahrzehnten diskutiert als neuralgischer Punkt, aber das war offenbar Trump und seinen Beratern nicht wirklich klar. Die Attacken auf die arabischen Staaten waren nicht wirklich klar. Und jetzt droht die ganze Geschichte zu eskalieren. Sie ist schon weit eskaliert. Und den Amerikanern gehen eigentlich die guten Optionen aus. Vor allem die Straße von Hormuz als Nadelöhr für die Versorgung der Welt mit Erdöl ist im Grunde nicht wirklich militärisch ohne Bodentruppen dauerhaft zu sichern.
Was heißt denn das für die Kriegsziele, Stichwort Bodentruppen?
Tja, wir wissen ja gar nicht so genau, was wirklich die Kriegsziele der Amerikaner sind. Trump hat uns ja immer im Ungewissen gelassen. Er hat fast ein Dutzend unterschiedliche Erklärungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten gegeben, was denn die Amerikaner erreichen wollen. Er hat immer wieder ausgeschlossen, Bodentruppen wirklich einzusetzen. Das passt ja auch in seine ganze Argumentation, mit der er Obama und auch Bush Junior angegriffen hat, dass er Amerika in keine endlosen Kriege führen will. Und jetzt auf einmal steht er wirklich, und er hat sich selbst in diese Lage manövriert, vor der Entscheidung, ob er denn nicht wirklich Bodentruppen einsetzen will. Das ist alles nicht wirklich vorbereitet. Es stehen nur wenige tausend amerikanische GIs zur Verfügung, um etwa die Ölinsel Karg zu besetzen. Die größeren Einsätze, so wie im Irakkrieg 2003, erfordern einen Aufbau über viele Monate. Und das hat er alles nicht wirklich vorbereitet und bedacht. Und den Iran wirklich mit Bodentruppen zum Einlenken bringen zu wollen, ist ein Harakiri-Unternehmen. Es ist in einem fremden Land. Es gibt 90 Millionen Iraner. Die Revolutionsgarden sind bis auf die Zähne bewaffnet, haben mehrere hunderttausend, wenn mit den Milizen zusammen, vielleicht sogar Millionen Leute unter Waffen und der regulären Armee. Also das ist alles etwas, was eigentlich militärstrategisch nicht gelingen kann oder zumindest mit gigantischen Risiken behaftet ist.
Ab welchem Punkt, glauben Sie, wird Trump beim Krieg gegen Iran einlenken, auch vor dem Hintergrund, dass die Unterstützung in den USA ja weiter sinken könnte?
Das wissen wir nicht. Es geht im Letzten um die Frage, wer mehr Leid auszuhalten bereit ist. Und da es beim iranischen Regime ums Überleben geht, und wir wissen von solchen, ja im Grunde Terrorregimen, dass sie alles tun werden, um ihre Macht zu behalten, weil der Verlust der Macht könnte ja nicht nur das Ende ihrer Herrschaft bedeuten, sondern es könnte bedeuten, dass sie dann hingerichtet werden, dass es eine Revolution im Inneren gibt. Und die Revolutionsgarden, das waren die Massenmörder, die damals nach der Revolution 79 die Schah-Getreuen alle ermordet haben. Das heißt, die wissen genau, was ihnen passieren kann. Und das bedeutet, ihre Leidensfähigkeit und das iranische Volk als Geisel zu nehmen in diesem Krieg, ist quasi unbegrenzt. Die amerikanische Leidensfähigkeit, gerade Trumps Leidensfähigkeit, scheint da sehr viel geringer ausgeprägt. Er setzt immer auf schnelle Siege. Er will wieder sich als den großen Zampano in der Weltpolitik im Grunde produzieren. Aber jetzt, wo im Grunde die innenpolitische Zustimmung zusammenbricht, das war der erste Krieg in der amerikanischen Geschichte, seit wir Aufzeichnungen haben über die Zustimmung der Öffentlichkeit, von der die Öffentlichkeit am Anfang nie überzeugt war. Das war anders im Irakkrieg, das war selbst in Vietnam anders. Und das ist alles zusammengebrochen und bedeutet natürlich vor allem vor dem Hintergrund der Zwischenwahlen im November, dass Trump im Moment schon fast verzweifelt und seine vulgären Ausfälle auf Truth Social und in Interviews zeigen das ja, immer brutaler versucht und immer nervöser versucht, aus diesem Konflikt rauszukommen und deshalb mit allem droht, was ihm nur zur Verfügung steht, obwohl er die Iraner damit nicht wirklich beeindrucken kann.
Sagt der Politikwissenschaftler Stefan Bierling. Mehr zum Krieg in Nahost könnt ihr auch in der neuen Ausgabe des NDR-Podcasts Streitkräfte und Strategien hören. Darin ein Interview mit der Sicherheitsexpertin Jana Puljerin, mit einer völkerrechtlichen Einschätzung zum Irankrieg sowie zu Konsequenzen für die NATO und die EU. Der Irankrieg hat ja massive Auswirkungen auf die Energiepreise, vor allem die Sprit- und Ölpreise. Wenn Trump seine Drohungen wahrmacht und der Iran nicht einlenkt, wird das wohl noch schlimmer werden, oder Gisela?
Ja, davon kann man mit Sicherheit ausgehen. Das wird sich noch verschärfen und das, wo wir ja schon jetzt eine beispiellose Lage haben. Die Internationale Energieagentur stuft die aktuelle Energiekrise als die bisher größte ein. Der Leiter der Energieagentur, Fatih Birol, hat das im Interview mit der französischen Zeitung Le Figaro so gesagt. Die Welt hat noch nie eine Unterbrechung der Energieversorgung dieses Ausmaßes erlebt. Die aktuelle Krise sei schwerwiegender als die Krisen von 1973, 1979 und 2022 zusammen. So, jetzt muss man aber wohl dazu sagen, nicht für alle, denn es gibt einen Profiteur. Russland. Und zwar, weil es andere Exportrouten für Öl, Gas oder Dünger nutzt. Angela Göpfert aus dem ARD-Börsenstudio in Frankfurt fasst für uns mal zusammen, um welche Summen es da geht.
Nach Berechnungen der deutsch-russischen Auslandshandelskammer nimmt Russland dadurch beim Export jeden Monat mehr als 10 Milliarden Euro zusätzlich ein. Russland sei damit der große Gewinner des Irankriegs. Vor allem der Ölpreis treibt die Einnahmen. Die Nordseesorte Brent kostet inzwischen mehr als 110 Dollar pro Barrel, fast 40 Dollar mehr als vor Beginn des Krieges. Für den russischen Staatshaushalt ist das entscheidend. Laut der Kammer sind bei den aktuellen Preisen rund 50 Milliarden Dollar Mehreinnahmen pro Jahr allein aus Öl und Gas möglich. Dieses Geld fließt auch in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Gleichzeitig wachsen die Sorgen in Deutschland. Die Kosten für Ölimporte dürften deutlich steigen. Dazu kommen höhere Gaspreise und teurer Dünger. Die Kammer warnt bereits vor einem neuen Kostenschock für Industrie und Landwirtschaft.
Also die russische Kriegskasse füllt sich und es sieht danach aus, dass Russland seine Drohnenangriffe auf die Ukraine verstärkt, oder?
Auf alle Fälle meldet das die Ukraine und sie wirft Moskau vor, verstärkt Zivilisten ins Visier zu nehmen. Dazu passt heute zum Beispiel der Bericht über einen russischen Drohnenangriff auf die Stadt Nikopol im Südosten der Ukraine. Was genau geschehen ist, erzählt unser Kiew-Korrespondent Florian Kellermann.
Die Drohne schlug direkt in einen Kleinbus ein. Dieser hatte sich gerade einer Haltestelle im Zentrum der Stadt Nikopol genähert. Menschen befanden sich im Innenraum und an der Haltestelle. Mindestens drei starben. Dies sei Terror gegen die Zivilbevölkerung, erklärte der Ombudsmann für Menschenrechte Dmytro Lubinets. Die Stadt Nikopol liegt am Fluss Dnipro, der im Süden der Ukraine die Frontlinie bildet. Seit einigen Tagen greift Russland die Stadt verstärkt mit Gleitbomben und sogenannten FPV-Drohnen an. Diese fliegen über relativ kurze Distanzen und werden von Piloten gesteuert. Bei einem Angriff auf einen Markt der Stadt am Samstagvormittag starben 5 Personen. Behörden gaben auch bekannt, dass Russland über Nikopol und im Umland kleine Antipersonenminen mit einem Durchmesser von etwa 6 Zentimetern abwerfe. Diese Minen seien extrem schwer zu bemerken und explodierten beim kleinsten Druck, heißt es in einer Warnung an die Zivilbevölkerung. Russland wolle die Menschen in der Region zusätzlich mit Flugblättern verunsichern, die es dort abwerfe, so die Regionalverwaltung. Dort heißt es, ein russischer Angriff auf die Stadt stehe bevor. Experten halten es allerdings auf absehbare Zeit für ausgeschlossen, dass die russische Armee den Dnipro überqueren könnte.
Umgekehrt gehen die Angriffe auch weiter. Ich habe heute gelesen, dass Russland seinerseits einen ukrainischen Drohnenangriff auf die Region Wladimir nordöstlich von Moskau meldet. Dabei sollen 2 Erwachsene und deren Kind getötet worden sein. Und auch in Istanbul in der Türkei hat es einen Angriff gegeben, in der Nähe des israelischen Generalkonsulats. Was ist darüber bekannt?
Da haben wir Informationen von den Behörden vor Ort. Laut dem zuständigen Gouverneur haben am Mittag 3 Menschen Schüsse abgegeben. Einen der Angreifer hat die Polizei getötet. Die beiden anderen wurden demnach verletzt und festgenommen. Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt. Also zum Beispiel, ob der Angriff dem Konsulat galt, ist bislang noch völlig offen. Das Gebäude wird auch von mehreren Unternehmen genutzt und diplomatisches Personal aus Israel war nicht vor Ort.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Gisela Former aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Wir sagen Tschüss für heute und vielen Dank für euer Interesse.